2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 14. März 2022, circa eine Stunde vor 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden, das am Samstagnachmittag mit einem 1:1 endet. Die Tore des Spiels in ihrer Reihenfolge, 1:0 für Dynamo, da ferner in der 20. auf Vorlage von Knipping und das 1:1 auch in der ersten Halbzeit durch Maki Nock in der 42. Minute durch Vorarbeit von Paccarada. Bevor ich gleich wieder Uwe als meinen heutigen Gast begrüßen werde, kommen wir kurz zur Werbung. Ding Dong Werbung. Ich beginne die Arbeitswoche heute ganz bodenständig und habe mir das Foftein von unserem Werbepartner Kevida aufgemacht. Wer vielleicht bisher mit Craft bzw. Kreativbier noch nicht so viel anfangen kann und der locker und lässig mal in das Thema starten möchte, dem sei dieses Bier empfohlen. Das Blond Ale mit 5,4% Volumenalkohol ist unter anderem mit Pilsner Malz gebraut und kommt damit ja einem Pilz sehr viel näher als vielleicht andere Biere von Kehrwieder. Das Foftein und viele weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol von Kehrwieder findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbeende. Moin, Uwe.
Moin. Ich kann mich deinem Werbeblock gleich anschließen. Ich habe ja nach unserem Gespräch vor dem Spiel als kleines Dankeschön, also am Tag danach schon bekommen mit 3 verschiedenen Sorten und habe das auch gleich ausprobiert und kann sagen, also ich kann es durchaus weiterempfehlen. Ich stehe ja sowieso auf so lokale.
Ja.
Und das ist, ich kannte es gar nicht, aber ich kann es empfehlen.
Ja, sehr schön. Auch dass es so schnell da war. Ja, ist immer ein ganz guter Service, den Kevida und seine Partner dort bieten. Insofern, ja, schön, dass es schon bei dir angekommen ist.
Ja.
Uwe, dein Wochenende, wie war denn das so und wie geht's dir eigentlich? Du hattest ja im Vorfeld gesagt, vor dem Spielgespräch, du hast dir ein bisschen was eingefangen. Geht's dir soweit gut?
Ja, mir geht's gut. Ich bin halt mit meiner Frau in Quarantäne. Aber wir haben nur ein bisschen Schnupfen. Man hört es vielleicht noch an meiner Zunase, wie man hier so schön sagt.
Ja.
Aber ansonsten geht's uns gut. Wir können halt bloß nicht raus. Und weil wir nicht raus konnten, konnte ich auch nicht zum Spiel gehen. Habe also diese 90 Minuten plus Halbzeitpause vom Fernseher verbracht, was für mich immer viel schlimmer ist, als vom Fernseher zu sitzen, als im Stadion zu sein.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Geht mir auch so. Und ja, aber schön, dass wir vielleicht mit dieser kleinen Podcast-Folge heute Abend dir ein bisschen Abwechslung bescheren können. Ja. In deiner Quarantänezeit. Wollen wir eigentlich heute Abend über geschmacklose Plakate sprechen oder lassen wir das lieber?
Können wir gerne machen, aber klär mich auf. Ich habe nichts mitbekommen. Das war
nee. Nichts zu sehen. Ich hab eins gesehen, aber ich will halt nicht drüber reden. Deswegen, okay. Also
dann lassen wir das einfach.
Ich frage das nur, weil du ja im Vorwege auch schon sagtest, dass du dir wünschen würdest, dass es das nicht gibt. Aber naja, wie auch immer. War ja klar, dass es nicht ohne auskommt. Und ich möchte das auf jeden Fall nicht wiederholen, was da drauf stand von Dresdner Seite. Okay. Ja. Wollen wir direkt ins Sportliche gehen? Ich meine, ist ja einfach heute, weil wir waren beide nicht im Stadion. Da fehlt ja eine Menge bei uns sozusagen an Eindrücken.
Ja.
Insofern, ja, würde ich mich auf das Sportliche begnügen, was wir am Fernsehen sehen konnten. Bei euch gab es 2 Änderungen in der Startelf. Darüber hatten wir ja auch kurz im Vorwege gesprochen, auf der Torwartposition einmal, ne?
Ja.
Da ist Kevin Broll zurückgekehrt ins Tor, der ja also insgesamt 6 Wochen ausgefallen ist mit einer Verletzung in der Hand.
Genau.
Und Stark ist nach Gelbsperre auch wieder auf die 6 gerückt. Das war irgendwie ja auch klar, weil wir hatten zwar darüber gesprochen, dass sich Mai verletzt hat, aber Mai ja eh nicht so zur Startelf gehört hat. Ne?
Genau. Das Interessante war halt nur, dass Yannick Stark die Binde nicht zurückbekommen hat, sondern Tim Knipping als Kapitän aufgelaufen ist. Das war so ein bisschen, das wird jetzt für Leute von außerhalb jetzt nicht so das von großem Interesse sein, aber auf Dresdner Seite wurde das natürlich schon mit großer Aufmerksamkeit betrachtet, dass der Trainer das so gemacht hat. Und ich finde es auch gut, weil ich finde, Yannick Stark ist ein guter Spieler, ein erfahrener Spieler, ohne Frage. Aber er ist nicht der Lautsprecher auf dem Platz. Und da finde ich dem Knipping mit seiner ganzen Spielweise und seiner Persönlichkeit auf dem Platz durchaus als geeigneter als Kapitän.
Ja, und da auch schon mal ein Riesenkompliment von mir. Was der wieder da gespielt hat am Wochenende, war schon aller Ehren wert. Also wenn man bedenkt, dass er irgendwie einen Kreuzbandriss hatte, dann schon gegen Bremen über 90 Minuten im ersten Spiel gegangen ist, jetzt wieder, also sofort wieder da und auch direkt Leader, ne? So und ja. Dementsprechend auch irgendwie wird das ja auch intern so gesehen, deswegen wahrscheinlich auch die Kapitänsbinde, ne?
Und er hat zudem in beiden Spielen, sowohl in Bremen als auch jetzt gegen St. Pauli zu Hause, die Tore vorbereitet. Bremen war es ja eine Kopfballverlängerung nach Ecke. Diesmal war es halt dieser Querleger aus dem Gewusel auf der Ferner, beide Male mittendrin mit einem Assist.
Ja, immer direkt im Strafraum irgendwie ja auch, ne? Also ja. Relativ weit vorne als Innenverteidiger.
Ja.
Ja, okay. Ja, ansonsten bei uns gab es eine Umstellung, bisschen überraschend für mich tatsächlich. Auf der rechten Verteidigerposition ist Gigalla reingekommen für Zander. Das war, glaube ich, auch wahrscheinlich so auf das Spiel gesehen, die Entscheidung von Schulle, die er da gemacht hat. Ansonsten ist Zander ja die viel offensivere, ja, spielfreudigere Variante. Und also war für mich ein bisschen überraschend, aber das war der einzige Wechsel bei uns. Ansonsten die Spieler auf dem Feld, die auch schon gegen Karlsruhe gespielt haben.
Ja.
Ja, wenn wir direkt mal in die erste Halbzeit reingucken, Uwe, da ging es ja gleich ordentlich los sozusagen.
Ja.
In der dritten und vierten Minute war schon richtig viel los. Also vielleicht in der dritten Minute, ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Also da gab es ja einen Abschlag von eurem Torwart.
Ja, das sind diese Dinge, die hat er immer mal drin, also nicht in jedem Spiel, aber so diese Abschläge, die dann mal zu kurz kommen und beim Gegner landen, das passiert ihm hin und wieder mal. Da ist er manchmal nicht aufmerksam genug oder hat den Spieler nicht oder hat es irgendwie nicht im Fuß, obwohl er ein guter Fußballer ist. Aber das hätte natürlich sofort mal schon das Gegentor sein können. Er hat dann aber natürlich eine Sekunde später gezeigt, was er auch kann, indem er dort gegen Burgstaller dort irgendwie die Faust hochkriegt im 1:1 oder die Patsche, wie man so schön sagt. Der Handschuh wurde ja auch immer einen gefühlten halben Meter groß. Er hat es dann selber ausgebügelt und insofern ist dann mein Herz groß und sage ich, okay, kann passieren, hat es ausgebügelt, alles gut.
Ja, genau. Also aus dem direkten Fehler ist dann diese Chance entstanden für Burgstaller und den hält er schon richtig gut, indem er ihn da abwehrt. Und Bogi hat sich auch richtig schön geärgert. Ich glaube, das wäre genau sein Ding gewesen, dass so wie wir es oft gemacht haben in vielen Spielen diese Saison, gleich mal in den ersten paar Minuten gleich mal ein Tor zu schießen. Schade für uns, natürlich für euch gut. Aber es ging auch gleich richtig, richtig schnell weiter. Also ihr wart ja in den Umschaltmomenten doch relativ, also ja, fix vorne irgendwie in der ersten Halbzeit. Ja. Wart auch körperlich gut präsent und dementsprechend ist auch in der vierten gleich diese Chance entstanden durch Königsdorfer, wo war sie super hält. Ja. Nicht das einzige Mal in der ersten Halbzeit.
Naja, und das ist aber dann für uns sozusagen noch ein bisschen ärgerlich, weil das hat jetzt gerade bei Ransford Jeboa Königsdorfer schon mehrfach gesehen. Wenn er seitlich aufs Tor kommt, also so auf dem Winkel, schießt da ganz oft in den Torwart rein. Auch der Torwart macht sich natürlich gut lang. Er ist aber jetzt nicht, er ist schon relativ zeitig unten. Also wenn der junge Kerl einfach mal die Ruhe und die Übersicht hat, hebt er ihn einfach über den Torwart drüber und dann ist das Ding drin. Also in Bremen genau die gleiche Situation, genauso nicht gut abgeschlossen. Und da hat diese Situation, glaube ich, auch gegen St. Pauli zweimal. Also da muss er dann irgendwann mal eine andere Lösung finden oder er spielt es halt nach innen. Aber eigentlich ist es eine Position, aus der man als Stürmer einfach auch mal treffen muss.
Ja, war schon eine sehr gute Chance. Man muss aber auch sagen, weil sie ist ein guter Torwart und der war auch extrem gut drauf an dem Spiel, finde ich. Ja, ansonsten fand ich bei uns in der ersten Halbzeit sehr viele unkonzentrierte Ballverluste, die nicht hätten sein müssen. Wie wenig konsequent nach vorne gespielt. Das lag auch ein bisschen an der Formation. Das hat sich dann zur zweiten Halbzeit auch ein bisschen verändert. Also muss dazu sagen, Pacarada hatte schon super viel Aktion in der ersten Halbzeit, aber das wurde nochmal richtig, richtig viel mehr in der zweiten Halbzeit, weil er einfach mehr Platz hatte. Und dementsprechend war er auch, also laut Kicker, alte Männer wie ich lesen den ja immer noch, online zumindest, auch Spieler des Spiels und Das war schon eine richtig starke Nummer, die der da gespielt hat. Aber wie gesagt, also durch euer Pressing auch in der ersten Halbzeit konnte er sich noch nicht so entfalten wie nachher in der zweiten Halbzeit. Und ja, in der 20. Minute gab es das 1-0 von euch. Ja. Fand ich jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Spielverlauf her auch nicht ungewöhnlich, dass ihr das 1-0 macht. Also das war jetzt zwar ein Standard, aber war irgendwie auch für mich, ging für mich in Ordnung zu dem Zeitpunkt, weil ihr doch viel stärker wart als wir. Vielleicht kannst du ja mal erzählen.
Bitte? Ja, gut, halt insofern besonders, weil wir viele, viele Spiele davor überhaupt keine Standardtore zustande gebracht haben, also Freistöße, Ecken, das landete alles irgendwie sonst wo. Und diesmal im zweiten Spiel in Folge, ein Tor nach dem Standard, in Bremen war es eine Ecke, diesmal war es ein Freistoß so aus dem Halbfeld. Der Ball war also schon relativ lange unterwegs, aber für mich ganz klar eine einstudierte Variante, dort auf den langen Pfosten, einer bringt ihn rein und man sieht doch, da Ferner läuft genau dort in den freien Raum, wo er ganz alleine ist. Er weiß, wenn da jetzt ein Gelbhemd an den Ball kommt, kommt er zu ihm und schiebt ihn nur noch rein. Fand ich eine gute Variante und Batista Meier, der den Freistoß getreten hat, scheint jetzt der neue Standardkönig bei uns zu sein.
Ja, wollte ich dich auch nachfragen, weil ich hatte immer so im Kopf, dass es früher Knipping war bei euch, oder?
Naja, oftmals haben die Ecken und Freistöße eigentlich Chris Löwe getreten. Also in den letzten Spielen ist er aber nun auch verletzt. Und da scheint mir jetzt Batista Meier jetzt irgendwie der neue Mann zu sein. Und der macht das eigentlich auch gut.
Genau, wollte ich gerade sagen. Nicht ganz ungefährlich, wenn der da die Standards macht. Genau. Ist ja auch so, wenn Knipping das geschossen hätte, hätte er nicht die Vorlage geben können. Insofern.
Genau.
Ja, 1-0. Das ging ja dann auch ein bisschen so weiter, sage ich mal, so dass ihr halt Feld überlegen wart. Ich fand aber auch, das hat man schon gesehen, das war schon sehr, sehr intensiv, was ihr gespielt habt. Also mir war eigentlich schon früh klar, dass ihr das in der zweiten Halbzeit nicht so halten werden könnt, diese Intensität. Also wie hast du das wahrgenommen?
Also ganz ähnlich, wenn ich mich an das Hinspiel in Hamburg erinnere, gegen den HSV, darf man HSV sagen hier? Ich weiß gar nicht, nennt man das anders?
Du darfst das sagen.
Da war das auch so. In der ersten Halbzeit sind wir da vollkommen überfallmäßig auf die Rothosen losgegangen und die wussten sich da überhaupt nicht zu wehren. Da war aber auch schon klar, das werden die nicht über 90 Minuten so spielen können. Aber man hat erstmal den Gegner ein bisschen in Respekt gesetzt, dass die jetzt nicht anfangen, wie wild nach vorne zu spielen. Also das ist schon auch so aufgegangen und man hat auch für St. Pauli unüblich so Fehler produziert, also so Pässe ins Nichts oder Bälle im Auslanden oder im Tor aus. Also man hat schon gesehen, dass da ein bisschen Respekt war. Und wenn ich jetzt sehe, also gerade Moritz Schröter drehte ja dann völlig auf über seine Seite, wenn ich mich an dieses Dribbling denke, da im Strafraum auf dem Bierdeckel spielt er da irgendwie zwei Leute aus. Schade, dass da irgendwie da Ferner den dann nicht über die Linie gekriegt hat, aber das sieht manchmal so blöd aus. Der Stürmer steht vorm Tor, zwar im Gewusel, hat nur noch den Torwart vor sich, aber der Torwart ist schon so nah dran, dass es schon wieder eigentlich schwieriger ist, ihn vorbeizuschießen, als in den Torwart reinzuballern.
Das ja.
Ein bisschen schade.
Ja. Da ist mir aber trotzdem kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil das war schon eine richtig heftige Chance, fand ich in dem Augenblick.
Ja.
Vielleicht waren unsere Leute auch echt ein bisschen beeindruckt von der Lautstärke. Und das hat vielleicht auch viele Fehlpässe produziert. Das war also natürlich nur übers Fernsehen, da weiß man ja immer nicht, wie die Mikrofone ausgerichtet sind, aber es war schon brachial laut, fand ich, also bei euch.
Ja, und dann kam natürlich dann, was man eben nicht haben muss, will, dieser Ausgleich immer so kurz vor der Pause, ist natürlich total blöd. Haben sich hinterher viele über Kevin Broll aufgeregt, dass er da rauskommt und wieder zurückläuft. Das mag schon sein, aber ich glaube, selbst auf der Linie hat er diesen Kopfball nicht gehalten. Das Problem ist einfach, dass Mackinock da am Kopfball nicht gehindert wird. Mhm. Der muss ja nicht mal hochspringen. Der nickt den da einen aus irgendwie gefühlt 3,50 Meter Entfernung und das Ding ist drin. Da kann, glaube ich, kein Torwart der Welt, egal wo er steht, was machen.
Ja, interessante Eckenvariante fand ich auch. Also von Paccarada von links mit links getreten, also dreht sich halt raus sozusagen zu Mackinock und der steht halt völlig frei. Und klar, wir hatten noch drüber gesprochen, dass er eigentlich kaum Tore macht mit dem Kopf, also auch hier bei euch nicht in der Zeit. Und dann war es das genau, klar. Aber ja, du hast natürlich recht, also da muss der besser gedeckt werden. Ja, trotzdem sieht Broll natürlich komisch aus in der Situation. Ne?
Und direkt im Anschluss haben wir wieder wie eine Kopie diese Situation mit Königsdörfer, der von links kommt und den Ball wieder nicht am Torwart vorbeibringt. An Basil. Das ist, da kann man nur noch verzweifeln, ja. Wenn man die deckungsgleiche Variante sieht, aber eben auch in einer schlechten Konsequenz eben auch wieder deckungsgleich.
Ja. Nochmal ganz kurz zum Tor, auch zum Torjubel. Wie hast du das gesehen? Also Mackinock hat ja nicht gejubelt sozusagen. Mhm. Das macht man ja oftmals so aus Respekt. Ich meine, okay, also ich habe mich ein bisschen gewundert, weil er war jetzt irgendwie ein halbes Jahr mal bei euch, 2020, ja. Aber scheint ja doch noch irgendwie da irgendwie eine Verbindung zu haben anscheinend.
Ja, fand ich respektabel, weil, gebe ich dir recht, viele Spieler, die jetzt beim Verein nur eine kurze Zeit waren, haben da jetzt nicht so die Verbindung irgendwie. Aber wenn er sich gesagt hat, okay, das halbe Jahr, dass er hier war, war für ihn gut, auch für seine Entwicklung, finde ich das, respektiere ich das, fand ich schon
okay. Okay. Was vielleicht auch nochmal ein bisschen auffällig war, Tim hat es auch in seiner Spielanalyse geschrieben, dass halt also diese Variante mit Mackinock vorne, dass die eigentlich viel zu wenig ausgenutzt wird. Also St. Pauli hat natürlich irgendwie die Qualität im Spielaufbau, hat man auch nochmal gesehen, im Ballbesitz, 62% für St. Pauli.
Ja.
Und trotzdem ist so Mackinock ja da, dass man auch mal einfach den langen Ball suchen kann, weil man weiß, da ist vorne jemand, der den festmachen kann oder auch verwertet. Und das hat wohl auch Schüller schon des Öfteren gesagt, das wurde gar nicht genutzt. Also das könnte noch viel mehr den Gegner irritieren, wenn man das zwischendurch mal einstreut. Ja. Das ist hier jetzt gar nicht so passiert. Trotzdem war es natürlich gut, dass er dabei war, weil er halt diese Ecke verwandelt hat.
Ja.
Zweite Halbzeit war es irgendwie ein bisschen anderes Spiel auf einmal. Wie hast du denn das gesehen?
Naja, ich denke mal, wenn wir irgendwie diese 3 Minuten durchhalten bei Dresden und wir gehen dann mit einer 1-0-Führung in die Pause, wird diese zweite Halbzeit auch anders. So hast du diesen Ausgleich gefressen und die Niederlage sitzt dir schon wieder irgendwie im Hinterkopf drin. Und dass du sagst, okay, bloß nicht verlieren, bloß nicht verlieren, bloß jetzt nicht noch irgendeinen blöden Fehler machen. Mit einem 1-0 im Rücken gehst du raus und sagst, okay, jetzt irgendwie mit Mann und Maus verteidigen, sich in jeden Ball reinschmeißen, hat man aber jetzt nicht so, ist man ein bisschen angstbefreiter. Ich denke, das war das eine Ding, was da uns irgendwie ein bisschen in den Knochen saß. Das andere natürlich auch die zunehmende, der zunehmende Tribut an die intensive erste Halbzeit. Und dann hat natürlich auch St. Pauli einfach anders gespielt. Also, weil wir gerade über Mackinock gesprochen haben, der wurde ja dann über weite Strecken zum absoluten Zielspieler. Der hat ja teilweise dann im Mittelfeld die Bälle verteilt. Einfach, weil die Bälle bei ihm dann auch angekommen sind. Und dann hat man einfach auch eigentlich das St. Pauli gesehen, mit dem man eigentlich von Anfang an schon gerechnet hatte. So die ganze Zeit mit diesem Sturm. Ich habe mich gewundert, dass Buchtmann so zeitig raus musste, schon zur Halbzeit.
Ich weiß nicht, ob er also
oder nicht sehr zufrieden gewesen sein.
Nee, also ich weiß jetzt nicht, wie inwiefern du Buchtmann die letzten Jahre so beobachtet hast. Also das Ding ist ja, er war ja auch lange Zeit verletzt, ist jetzt irgendwie die Saison wieder reingekommen und ich habe das immer so als Vergleich, also um dich herum verändert sich die Welt komplett und du bist halt immer noch auf deinem Level und so ist es halt bei St. Pauli eigentlich. Die Mannschaft um ihn herum hat sich komplett verändert. Ist eine Mannschaft, die wirklich auf Schnelligkeitsfußball setzt und er wirkt ja dann manchmal doch irgendwie, finde ich, wie so ein, naja, das passt da halt nicht so richtig rein. So, weswegen er drin war, kann ich mir gut vorstellen, also ist seine Aggressivität. Und auch mal dazwischen zu hauen, was er ja auch 1-2-3 Mal macht, der auch gerne mal in Trash-Talk geht und ein bisschen die Gegenspieler provoziert. Aber man muss sagen, auch das war schon gegen Karlsruhe so und jetzt auch wieder so, er hat wirklich wenig Ballkontakte. Das ist wirklich schon sehr auffällig, wenn man dagegen auf der anderen Seite halt sieht, was dann zum Beispiel so ein Hartl an sozusagen Ballszenen hat, das ist was völlig anderes. Und insofern, ja, war das für mich auch völlig in Ordnung, ihn da rauszunehmen sozusagen. Und damit ist ja auch ein Wechsel quasi einhergegangen. Also Smith ist reingekommen, der ja eigentlich auf der 6 spielt. Und dadurch konnte Irvine halt wieder auf seine angestammte Achterposition gehen. Und das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass das Spiel ein anderes wurde, weil irgendwann auf der Seite doch nochmal, ja, richtig viel wichtiger ist für die Mannschaft. Nicht, dass er keinen guten Job macht auf der 6, macht er sehr gut, finde ich sogar. Aber da ist er halt nochmal ein Stück wertvoller. Und zudem ist es halt so, dass Chiré begonnen hat, dann Akoto anzurennen. Und das hat halt nachher Paccarada halt auch, ja, den sozusagen Raum gebracht, um mal wieder seine Läufe nach vorne anzutreten. Das war auch wichtig. Und generell ist ja auch viel passiert in eurem Strafraum auf einmal, ne? Also, wir müssen jetzt nicht jede Szene durchgehen, aber allein, dass es wirklich viermal Aluminium war, ja, spricht irgendwie für sich. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das müssen wir unbedingt gewinnen. Also, im Zusammenspiel mit der ersten Halbzeit vor allen Dingen nicht, so. Ja. Aber das waren zwei völlig grundverschiedene Halbzeiten, ne?
Naja, das, man hat dann gesehen, in der zweiten Halbzeit hat dann Kyrie irgendwie auch überhaupt angefangen, Fußball zu spielen. Der war in der ersten Halbzeit irgendwie, ist er da rumgelaufen, aber wirklich gespielt, mitgespielt hat er nicht. Auf einmal hat sich dann mehr oder weniger vieles um ihn rum gedreht. Und natürlich, wenn der Druck da ist, passieren dann auch die Fehler. Also Akoto hat eine gute erste Halbzeit gespielt. In der zweiten, ich glaube, 3 wirklich schlimme Fehlpässe oder Ballverluste. Er hat ja manchmal so die Angewohnheit, ein bisschen lange zu überlegen, egal ob er den Ball hat oder ob er jetzt am Einwurf steht. Aber dann hat er sich manchmal zu viel Zeit genommen und dann ist der Ball weg. Und da muss man dann mal sagen, hat dann hinten drin kam auch zu viel, viel zu viel über links und rechts, über die Außen rein. Die Außenverteidiger überlaufen und dann immer wieder diese gefährlichen Reingaben. Und da muss ich dann sagen, haben dann einfach auch Knipping und Solbauer dann einen riesen Job gemacht, immer wieder geblockt, immer wieder die Kopfballhoheit dort verteidigt. Viermal Aluminium stimmt. Man muss aber sagen, bei 2, vor allem bei den 2 Bällen, die oben drauf fallen auf die Latte, war Broll da. Also die Hand war unter der Latte, also die hätte er gehalten. Vielleicht nach vorne abgeklatscht und dann wäre er auch drin gewesen. Aber zwei Sachen und dann auch was auf dem Außennetz gelandet ist, es war dann schon wirklich die Hölle los. Und ich habe dann auch, ich neige dann ja auch zu so einem gewissen Spielpessimismus. Ich habe dann wirklich gesagt, okay, das ist jetzt hier nur noch eine Frage der Zeit, bis die Führung für St. Pauli fällt, die dann aber
Also, um da vielleicht nochmal 2 Highlights rauszunehmen aus den 4-mal Aluminium, war für mich Gigalla echt ein riesen Huf, den er da rausgeholt hat. Also da hätte ich mich sehr für ihn gefreut, wenn das ein Tor gewesen wäre. Und den Ball, den du gerade schon erwähnt hast, sozusagen von Smeed aus, naja, ich würde mal sagen 30 Metern. Mhm. Oh, wenn der reingeht, ne, dann ist natürlich aus St. Pauli-Sicht kein Halten mehr. Ne? Also, ja.
Aber da muss man noch sagen, Broll fängt schon manchmal in komische Tore, aber mit Distanzschüssen ist er kaum zu knacken.
Okay.
Das ist ganz, ganz selten, dass er ein Tor kriegt, das irgendwie außerhalb vom Strafraum aufs Tor kommt.
Ja. Ja, das können wir diese Saison leider nicht mehr ausprobieren, insofern, oder sozusagen testen. Das ist jetzt erstmal durch. Ja, insofern, 1-1, ja, ich ärgere mich natürlich schon darüber irgendwie, aber man muss auch sagen, wenn man das mal so aus der Tabellensituation sieht, für euch ein Punkt Verlust, würde ich sagen, für uns ein Gewinn.
Auf jeden Fall, wobei ich halt vorm Spiel gesagt habe, wenn wir aus den 3 Spielen, also gegen St. Pauli, jetzt kommt Nürnberg als drittes, dann Schalke, wenn wir aus den 3 Spielen irgendwie 3-4 Punkte mitnehmen, ist es viel. Dann haben wir die Spitzenteams erstmal abgehakt und die restlichen 7-8 Punkte, die wir noch brauchen, um die Relegation zu vermeiden, die müssen wir dann eben gegen Regensburg und Aue und die anderen noch holen. Das ist, glaube ich, ein sinnvoller Plan, zu sagen, wir hauen jetzt Nürnberg und Schalke weg. Einfach mal so. Das kann natürlich passieren, aber muss auch nicht. Also wir haben zu viele Spiele, oder eigentlich muss man sagen, fast alle Spiele, in denen wir maximal eine gute Halbzeit spielen, war jetzt auch wieder so. Wir brauchen Spiele mit 2 guten Halbzeiten. Und das ist, daran hapert es ganz einfach. Ich kann noch nicht sagen, warum, keine Ahnung. Aber da ist zu wenig Konstanz innerhalb der jeweiligen 90 Minuten drin.
Mhm. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr Nürnberg und Schalke in irgendeiner Art und Weise ein Bein stellen könntet. Das würde uns für uns das ein bisschen leichter da oben machen. Also nochmal ganz kurz oben, Bremen verliert in Heidenheim, Darmstadt spielt nur 1-1 gegen Sandhausen. Deswegen kann man schon sagen, dass wir mit diesem einen Punkt auswärts quasi die Gewinner sind da oben unter den ersten drei. Während unten ja Sandhausen halt gegen Darmstadt eben auch einen Punkt holt. Hätte ich jetzt auch nicht mehr erwartet, irgendwie nach dem Spielverlauf. Und die großen Verlierer, kann man schon sagen, des Spieltags da unten sind Kiel und Hannover. Also da würde ich mich gar nicht wundern, wenn ihr euch noch mit einem von den beiden nachher battelt irgendwie.
Ja, und dazu kommt halt dann, naja, zu den Verlierern zählt natürlich auch Ingolstadt, die
ja,
nicht aufholen konnten. Aue hat ja nicht gespielt, da wird man sehen, was der Nachholer bringt.
Ja.
Muss man sagen, Rostock hat gewonnen. Also ich sag mal so, irgendwie 7 bis 9 Punkte, also 9 Punkte insgesamt, wären schon noch mindestens gebraucht, um die Relegation zu vermeiden. Wobei ich auch sage, die vor und hinter uns werden auch nicht den Rest der Saison alle Spiele gewinnen. Also da wird und ein paar von denen haben wir ja noch selber vor der Brust.
Genau.
Bin ich da, hätte es gerne mehr sein dürfen, aber man muss auch so realistisch sein und sagen, wir können auch froh sein, dass wir es am Ende nicht verloren haben.
Ja, man muss auch sagen, bei euch da die Differenz zum 17. ist schon ganz ordentlich irgendwie. Zum 15. sind es 3 Punkte. Ja gut, also da ist auf jeden Fall alles möglich. Und du hast es ja auch schon gesagt, wenn es Relegation wird, da seid ihr immer gut.
Ja, obwohl Osnabrück wahrscheinlich diesmal nicht dabei sein wird.
Nee, das stimmt, ja. Muss man mal gucken, da ist ja noch relativ eng in der dritten Liga, was da so gerade passiert. Da ist ja eigentlich nur Magdeburg erstmal so weit durch, würde ich sagen.
Ja.
Genau. Ja, gut, Uwe, ich glaube, wir haben es soweit. Es sei denn, du hast noch was, willst noch was anmerken?
Nö, eigentlich nicht. Ich bin dann am Ende, habe ich dann mal richtig getippt mit meinem 1-1. Das passiert
stimmt.
Sehr selten, weil ich bin, wie gesagt, ich bin Spielpessimist. Ich tippe eigentlich immer noch schlechter, als ich es erhoffe, dass gespielt wird. Aber diesmal war es so und ich hoffe mal, dass wir vielleicht sogar gegen Nürnberg oder dann zu Hause unter Blutlicht gegen Schalke mal wieder 3 Punkte holen. Das wäre schon irgendwie gut, auch fürs Selbstbewusstsein.
Oh ja, bitte, mach das mal. Ja. Zumal ihr ja auch generell, ihr habt seit 9 Spielen sieglos auch. Das ist schon eine lange Zeit, ne?
Ja.
Ja. Gut, Uwe, dann danke ich dir für die beiden Gespräche, für die Zeit, die du hast für uns, für mich hattest.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Und wünsche dir ja für den Rest der Saison alles Gute und dann schauen wir mal, ob wir uns nächste Saison wieder sehen, wieder sprechen werden.
Wenn es gut für euch läuft, nicht?
Ja, klar, genau. Aber du weißt ja.
Nehmen wir uns ja mal wieder im Pokal.
Stimmt, ja. Naja, und wir treffen uns ja eh immer mal wieder. Also das ist ja, geht ja immer schnell mit dem Ligenwechseln und so weiter. Insofern. Ja, alles Gute für die restliche Saison, Uwe. Und erstmal nochmal gute Besserung und gute Genesung für dich. Ne?
Ja, danke.
Okay, und ja, der Hörerschaft darf ich eine angenehme Woche wünschen. Unter der Woche wird es dann noch das VDS zum Spiel gegen Heidenheim am Freitag geben. Das wird Kasche führen unterhalb der Woche. Insofern, wie immer beim Millanton, ist für ausreichend Content gesorgt. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.